Kauf deinen Strom nicht irgendwo. Kauf deinen Strom in Göttingen. Denn Göstrom ist nicht nur Energie aus der Steckdose. Er ist viel mehr. Er kann Sporthallen beleuchten, Kultur fördern und Menschen helfen. Mit Göstrom bleibt die Energie da, wo sie gebraucht wird. In Göttingen.
Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
Er ist noch keine 30, in der Region aufgewachsen und kandidiert nun als Landrat für den Kreis Göttingen. Till Jonas Hampe von Volt rückt dabei vor allem die Themen Wohnen, Energie und Mobilität in den Mittelpunkt. Aber auch die Förderung von Kultur und Sport sind ihm wichtig. Mehr über seine Pläne und darüber, wieso er kandidiert, obwohl er glaubt, keine Chance zu haben, hat er Annika Quentin verraten.
Herr Hampe, Sie sind jetzt seit 5 Jahren in der städtischen Politik aktiv und sitzen auch aktuell im Göttinger Stadtrat. Jetzt möchten Sie Landrat werden. Warum ausgerechnet dieses Amt? Wieso kandidieren Sie nicht beispielsweise als Oberbürgermeister für Göttingen?
Es ist so, dass bei der Überlegung, wie Kandidaturen geplant werden, natürlich mehrere Faktoren eine Rolle spielen. Das eine ist, sich natürlich auszurechnen, wie weit kann man sich am Diskurs beteiligen durch eine Kandidatur, wie weit kann man auch Impulse für Inhalte setzen und wie gut ist es möglich, Sichtbarkeit für bestimmte Ansätze zu schaffen. Gleichzeitig spielt natürlich aber auch eine Rolle, dass wenn eine Wahl stattfindet, am Ende jemand tatsächlich gewählt wird. Und da ist es natürlich so, dass man realistisch schauen muss, wo hat man eine Chance? Wo ist es überhaupt möglich, dass man auch ein Amt bekommt oder ein Amt am Ende sinnvoll besetzt wird? Und es ist so, dass beim Wahl zur Oberbürgermeisterin jetzt aktuell 4 Kandidierende dabei sind. Und wir als Volt Göttingen und auch ich als Person selbst unterstützen deutlich die Kandidatur von Onyeka Oshionwu. Und da eine Gegenkandidatur zu machen, würde einfach die Chancen schmälern, dass am Ende diese Person, mit der ich schon sehr viel gearbeitet habe, auch das Amt bekleidet, von der ich zumindest es mir sehr wünsche. Bei der Landratswahl sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Da ist es so, dass es jetzt gerade sehr unterschiedliche Perspektiven gibt. In der Vergangenheit war die SPD im Landkreis sehr, sehr stark. Gegenwärtig gibt es halt noch mehr Kandidaturen. Ich meine, es sind 7 jetzt, inklusive meiner eigenen. Und da war es einfach nicht so, dass wir eine Kandidatur gesehen haben, bei der wir gesagt hätten, es ist so realistisch, dass die Person es auch wird. Und so überzeugend, dass wir auch explizit diese Person drin haben wollen. Natürlich haben wir eine gewisse Nähe inhaltlich sowohl zu den Grünen als auch zu den Linken. Das hat sich innerhalb der letzten 5 Jahre auch sehr stark manifestiert in der Ratspolitik. Aber beide Kandidierende haben von dem, wie das WählerInnenverhalten im Kreis insgesamt ist, einfach nicht besonders viele Chancen. Und dadurch haben wir mehr Möglichkeit, konkrete Inhalte voranzubringen, eben in dem Format, dass wir sie vorbringen, dass Leute uns ihre Stimme geben und die Person, die es am Ende wird, hat dann eben die Möglichkeit zu sagen, ja, da haben Leute für gestimmt, für eine Person, die dafür gestanden hat. Daran orientieren wir uns ein bisschen mehr. Und das ist eben der Mehrwert von einer Kandidatur. Es geht nicht in erster Linie darum, wirklich gewählt zu werden.
Glauben Sie denn realistisch, dass Sie Chancen haben, gewählt zu werden?
Nee, glaube ich nicht.
Jetzt ist es so, irgendjemand wird schlussendlich gewählt werden. Es ist ein wichtiges Amt und gerade ist ja relativ viel Belastung auf dem ganzen Thema. Ich nenne das Stichwort Kausaritik. Es gibt viel Verunsicherung innerhalb des Landkreises, aber auch einen großen Vertrauensverlust in der Bevölkerung. Was glauben Sie, braucht es jetzt für einen Menschen, der dieses Amt dann übernimmt, um einfach wieder Sicherheit zu schaffen und Stabilität?
Ich verstehe sowohl die Verunsicherung als auch eben den Frust sehr. Für mich ist es vor allem wichtig, dass ohne jetzt meine Meinung dazu abzugeben, wie es sich am Ende mit den Inhalten dort verhalten hat, was dort tatsächlich vorgefallen ist. In jedem Fall ist das Bild, das sich für die Bevölkerung dargestellt hat, geprägt von schwerwiegenden Verdachtsmomenten und auch Äußerungen derselben und gleichzeitig dem Eindruck, dass da in irgendeiner Art und Weise, egal auf welcher Seite die Personen dann eben stehen, wenn sie sich angucken, was da passiert, jeder hat den Eindruck, dass irgendwas Intrigantes passiert. Das bedeutet, Transparenz und Integrität müssen das Wichtigste sein, was dieses Amt gerade braucht. Es muss einfach so sein, dass Zweifel dahingehend nicht entstehen kann, ob jemand da für eigene Interessen, für Wirtschaftsinteressen von Bekannten oder Freunden irgendwas gemacht hat. Die Person, die es jetzt macht, muss immer transparent dabei sein, wann habe ich mich mit wem getroffen, warum und was sind meine Entscheidungen und aus welchen Gründen.
Dann kommen wir jetzt auch schon zum ersten inhaltlichen Thema. Ein Schwerpunkt von Volt ist das Thema Bauen und Wohnen. Und es ist ja auch eine große Aufgabe des Landkreises. Es ist ja bekannt, Bauanträge dauern lange. Da kommt auch Frust auf, wenn man beispielsweise ein Carport bauen möchte und es ewig nicht genehmigt wird. Wie würden Sie als Landrat mehr Tempo in das ganze Thema reinbringen?
Es gibt da verschiedene Ansätze, über die jetzt viel gesprochen worden ist. Ich glaube, dass der falsche Weg ist, Bürokratieabbau auf eine Art und Weise zu machen, wo dann eben Sicherheitsmaßgaben ignoriert werden. Das darf nicht passieren. Stattdessen kann man schauen, wie kann durch Zuwachs an Sachbearbeitenden, wie kann durch intensivere Verfahrensabläufe es eben dazu kommen, dass man Sachen beschleunigt. Ich bin auch im ländlichen Raum aufgewachsen, auch hier bei Göttingen, allerdings im Landkreis Northeim. Und mir ist das Problem schon deutlich bekannt, dass diese Sachen sehr lange dauern und dann häufig auch so lange dauern, dass Leute auch den Eindruck haben, ja gut, dann bringt es jetzt auch nicht mehr so viel. Ich habe das eigentlich im Sommer machen wollen, jetzt ist es im Winter. Das ist natürlich ein großes Problem, das darf nicht passieren. Wichtig ist, dass man schaut, wie müssen die Prüfungen in welcher Reihenfolge verlaufen und dann eben Prozesse optimiert. Und da hat man immer noch sehr viel Spielraum von Verwaltungsseite, ohne dass man sagt, man lässt ganze Prozesse weg. Es darf aber nicht so lange dauern, dass es eben zu Frustration führt, dass es dazu führt, dass Sachen auch nicht mehr umgesetzt werden können.
Wenn wir darüber sprechen, dass wir Wohnraum brauchen, dann können wir einmal übers Neubauen sprechen. Wir können auch darüber sprechen, dass bestehende Räume besser genutzt werden. Ich würde jetzt aber erstmal aufs Thema Neubauen schauen. Was genau würden Sie da umsetzen, wenn Sie Landrat werden?
Also natürlich ist das große Thema dabei bezahlbares Wohnen. Und bezahlbares Wohnen entsteht nicht einfach aus dem luftleeren Raum, sondern entsteht gerade bei baulichen Angelegenheiten dadurch, dass man schaut, dass wirklich bei großen Bauprojekten ein Teil des neu entstehenden Raums eben auch bezahlbar ist. Und das kann man zum Beispiel, indem man den Anteil daran, wie viel Sozialbau, wie viel kostengünstiger Wohnraum entstehen muss, wenn ein großes Bauprojekt umgesetzt wird, damit kann man das regulieren. Es gibt in der Stadt Göttingen, gibt es bisher eine Vorgabe, wie viel Prozent es sein müssen. Das sind 30. Wir wünschen uns 40. Das wäre eine Änderung, wo man viel machen kann. Aber es gibt eben nicht nur die Stadt Göttingen, sondern es gibt eben auch das Umland. Und da kann man natürlich schauen, welche Förderungen sind möglich. Und das ist da auch wirklich ein großer Anteil, dass man oft Gelegenheit hat, gerade für den ländlichen Raum von Bundesseite, von Landesseite, von EU-Seite, Gelder abzurufen, die dafür da sind, eben Wohnraum zu erschließen, Wohnraum zu schaffen. Wichtig dabei ist, dass wir nicht einfach wahllos weiter in die Breite bauen. Das geht auch einfach nicht. Sondern dass auch Nachverdichtung da ein großer Punkt sein muss, dass man sagt, wo befindet sich bereits versiegelte Fläche, wo kann man noch ein Gebäude ausbauen.
Wie kann dann der Umgang mit EigentümerInnen, BesitzerInnen aussehen?
Das ist ein bisschen abhängig davon, wie das jeweils im Individualfall aussieht. Wenn es eben PrivatbesitzerInnen sind, haben wir nur die Möglichkeit zu sagen, wir bieten an, es eben abzukaufen. In Fällen, wo Gebäude oder Strukturen eben auch brach liegen und gar keine Nutzung erfahren, ist es sinnvoll, dass man schaut, wie wird das reguliert. Bei leerstehenden Gebäuden fordern wir von Volt eine Leerstandssteuer, die eben nicht Privatpersonen eben betrifft, wo dann mal eine Einliegerwohnung für eine Zeit frei ist, sondern wenn Gewerbetreibende, wenn Vermietende langfristig aus Desinteresse etwas brach liegen lassen, dann muss da was passieren.
Eine konkrete Idee zum Thema Wohnen im Wahlprogramm von Volt ist ja auch die Idee von Azubi-Wohnheim als Äquivalent zu Studi-Wohnheim. Da wird jetzt explizit von der Stadt Göttingen gesprochen. Ist das auch eine Idee für den Landkreis?
Ja, das ist auch auf jeden Fall eine Idee für den Landkreis. Warum wir es mit der Stadt formuliert haben, ist, dass ich einen dazugehörigen Prüfantrag tatsächlich in dieser Legislatur gestellt habe, wo es Mittel gegeben hätte, die wir hätten bekommen können, von EU-Seite, von Bundesseite aber vorrangig. Da gab es ein Budget, auf das wir hätten zugreifen können, wenn wir einen sinnvollen Plan vorgelegt hätten. Das ist nicht rechtzeitig passiert, obwohl der Prüfantrag durchgegangen ist. Das sind einfach Chancen, die wir nicht mehr liegen lassen können.
Dann kommen wir jetzt vom Thema Bauen und Wohnen mal zum Thema Wirtschaft. ganz allgemein. Der Landkreis Göttingen ist ja wirtschaftlich sehr heterogen. Also wir haben hier in Göttingen natürlich die Uni, die OMG als der große Arbeitgeber. Wir haben Osterode als wichtigen Industriestandort. Wir haben viele Orte, gerade am Harz, die sehr stark vom Tourismus leben. Wie wollen Sie das alles unter einen Hut bringen?
Es stimmt, wir haben die schon genannten wichtigen Orte. Wir haben auch den Raum Duderstadt. Und natürlich ist es immer so, dass wenn Leute über den Landkreis Göttingen reden, dann immer das Oberzentrum Göttingen-Stadt so im Vordergrund steht. Das kommt ein Stück weit nicht von ungefähr. Und zwar deswegen, weil es einfach durch die Universitäten der Ort ist, an den sehr, sehr viele junge Menschen gezogen werden. Und junge Menschen sind halt einfach de facto die Arbeitskräfte, die langfristig hier bleiben können. Das sind Leute, die wir überzeugen müssen, tatsächlich hier im Landkreis zu bleiben. Wir haben eine wirklich tolle Lage. Wir haben wirklich schöne Orte, an denen man leben kann. Und wir haben eben auch Unternehmen, die teilweise lange Traditionsbestände haben, die händeringend danach suchen, dass Leute dort Arbeit aufnehmen. Gleichzeitig haben wir natürlich auch ein großes Problem damit, dass vergleichsweise wenig Neugründungen entstehen. Neugründungen wollen wir unterstützen, finanziell und durch Vereinfachung von bestimmten bürokratischen Auflagen. Aber auch Traditionsunternehmen, Unternehmen, die lange in Familienhand sind, die brauchen unsere Unterstützung. Und dafür ist es wichtig, dass wir schauen, welche Unternehmen gibt es an welchen Standorten und eng mit den Kommunen zusammenarbeiten, um da eben Chancen zu entwickeln.
Auch wenn man jetzt davon ausgeht, dass alle Regionen irgendwie gleichermaßen gestärkt werden, wird es ja zwangsläufig so bleiben, dass es große Orte gibt, an die viele Menschen täglich fahren, um dort arbeiten zu gehen. Da kommen wir auch schon direkt zum nächsten Thema, und zwar Mobilität. Das ist ja auch nicht überall im Landkreis gleich, wie gut die Busverbindungen sind, wie gut die Bahnverbindungen sind. Volt setzt einen Schwerpunkt beim Bereich Verkehr vor allem auf den öffentlichen Nahverkehr und das Radfahren. Was muss denn passieren, damit auch Menschen im ländlichen Raum sagen, ich lasse heute mal mein Auto stehen und ich nehme den Bus?
Was passieren muss, ist, dass es sich tatsächlich lohnt, das Auto stehen zu lassen und den Bus zu nehmen. Die Busverbindungen sind, sagen wir mal, mindestens schwierig im Regelfall. Ich bin lange gependelt aus dem Landkreis Northeim, aber direkt an der Grenze bei Nörten-Hardenberg und musste nach Göttingen rein. Ich konnte mich darauf verlassen, dass diese Anbindung selten funktioniert. Bin deswegen immer einen früher gefahren. Das geht natürlich so lange, wie ich ein junger Student bin, der sich denkt, ach komm, das ist mir das Geld wert, dann fahre ich halt erstmal vorher hin und so weiter und so fort. Aber es geht eben nicht, wenn jemand versucht, seinen Lebensunterhalt zu verdienen und muss rechtzeitig bei der Arbeit sein. Das geht auch nicht, wenn man Kinder in die Kita oder in die Schule bringen möchte. Das ist einfach was, das da immer noch sehr stark im Weg steht. Um da einen Ausbau zu schaffen, ist natürlich so, dass alle sagen, es muss besser werden, es muss besser werden. Um Verbesserungen zu ermöglichen, ist ganz klar die erste Frage das Geld. Wo kommt das Geld her? Und da müssen wir Land und Bund in die Pflicht nehmen, dass wir diesen Ausbau umsetzen können. Das ist das Erste. Das Zweite ist, die Schiene ist zwar ein sehr zuverlässiges Verkehrsmittel, wenn einem die Zeiten egal sind, aber ansonsten wird es halt oft schwierig. Es ist schon so, dass im Landkreis ja gar nicht alles irgendwie mit der Schiene abgedeckt ist, es sind ja nur ganz wenige Orte. Und das bedeutet, die Busse müssen da irgendwo zentral sein. Wer aber schon mit den größeren Überlandbussen gefahren ist, weiß, das sind dann oft Linien, die selten fahren, die dann aber dafür überall halten müssen. Und da wird es nötig sein, eben konkret nachzuschauen, zu welchen Zeiten wird was angefahren, müssen diese Linien immer identisch bleiben.
Sie haben jetzt gesagt, die Bahnverbindungen, die sind gar nicht überall im Landkreis gegeben. Sie würden da einen Schwerpunkt auf die Busse setzen. Jetzt ist es aber so, dass gerade die Bürgermeister im südlichen Harz, die kämpfen ja gerade sehr stark dafür, dass der Harz eben nicht auf dem Abstellgleis landet. Wie würden Sie denn die unterstützen wollen als Landrat?
Ganz ehrlich, mir ist absolut klar, wie problematisch da eben auch die Lage mit der Anbindung ist, wie problematisch da die Lage insgesamt ist, auch durch, wie vorhin schon das Thema Touristik angesprochen war, dass gerade die Regionen Richtung Harz da große Probleme haben. Da Unterstützung zu schaffen, funktioniert am besten, indem man von den Leuten vor Ort die Impulse aufnimmt.
Jetzt haben wir über den ÖPNV gesprochen. Ein weiteres wichtiges Mobilitätsziel ist für Volt auch der Ausbau von Radwegen. In Göttingen streiten wir hier seit Jahren über den Radentscheid. Was ist denn im Landkreis da so die oberste Priorität für die Leute, die mit dem Rad unterwegs sind?
dass sie auch wirklich überall mit dem Rad fahren können. Wenn ich hier mit dem Fahrrad im Landkreis unterwegs bin, dann stelle ich relativ schnell fest, dass es einfach viele Wege gibt, wo ich mich nicht besonders sicher bewegen kann. Obwohl wir einer der Landkreise sind, wo es tatsächlich viel mehr dahingehend gibt als in vielen anderen. Es geht mir jetzt auch nicht darum, irgendwie mal den Landkreis Göttingen so schlecht zu reden. Es funktioniert alles nicht. Sondern es ist trotzdem so, dass es da Aufholbedarf gibt, dass es da Möglichkeiten geben muss, eben auch dezidierte Radwege zu schaffen. Weil es immer ein Ding ist, wenn ich mir sage, also ich bin jetzt fast 30, hey, ich fahre jetzt mit dem Rad irgendwo lang, das mache ich auf meine eigene Gefahr und dann ist es halt mal so, dass ich irgendwo an einer schwierig einsichtigen Stelle rüber muss. Es funktioniert nicht so gut, wenn ich ein Kind dabei habe. Das funktioniert auch nicht so gut, wenn ich vielleicht irgendeine körperliche Beeinträchtigung habe, die mir eben nicht erlaubt, besonders schnell mal eben irgendwo rüber zu fahren, weil ich gerade sehe, dass kein Auto da ist. Das ist halt etwas, das nicht besonders toll ist. Für den Radverkehr ist es natürlich auch wichtig, dass wir in den Orten jeweils Chancen schaffen, dass Leute ihre Räder unterbringen können und die da einigermaßen sicher sind. Ich weiß, es soll jetzt auch ums Umland gehen, aber gerade in den größeren Städten, natürlich ist Göttingen da die absolute Spitze, ist die Befürchtung einfach, ich fahre irgendwo mit dem Fahrrad hin, dann ist mein Fahrrad weg, einfach auch ein großes Ding. Das kann man lösen, indem man zum Beispiel Fahrradboxen schafft, dass Leute eben Fahrräder eben anschließen und einschließen können für eine Zeit. Wenn man sich Fahrradboxen baut, kann man da übrigens auch Solarpaneele drauf anbringen. Das ist auch so eine Chance, die man da gleich mitnehmen kann.
Der ÖPNV und Fahrräder sind ja auch ein wichtiger Beitrag zur Verkehrswende. Sie haben eben schon das Stichwort PV-Anlagen eventuell auf Fahrradboxen gegeben. Wo würden Sie denn noch alles gern PV-Anlagen aufstellen?
Überall da, wo es sich lohnt. Sprich, wenn wir uns angucken, wie tatsächlich die Abdeckung auf den Dächern aussieht, dann ist die weit entfernt von dem, was möglich ist. Es gibt auch Fassaden- und Balkon-PV, aber die Dachabdeckung ist somit das Erste, was da eine Rolle spielt. Es kann schon nicht sein, dass wir aus einem meiner Meinung nach vermessenen Ästhetikbewusstsein für einen ganzen Stadtteil in Göttingen, wo ausgerechnet die Leute wohnen, die das Geld für eine PV-Anlage haben, untersagt haben, dass die Leute PV-Anlagen auf ihre Dächer bauen. Es kann auch nicht sein, dass wir auf den städtischen und landkreisbezüglichen Gebäuden die Chancen für PV nicht ausreichend nutzen, aber von den BürgerInnen erwarten, dass sie sagen sollen, ich mache das jetzt einfach, wo ich auch mir jedes Mal den bürokratischen Aufwand auflade, dass ich da ein kleines Unternehmen für gründen muss, damit ich das da einspeisen kann und so weiter und so fort. Da vereinfachende Prozesse zu schaffen, das ist was, das man kommunal tatsächlich lösen kann. Eben über auch Energiegenossenschaften, über gemeinsame Verbände, wo es eben möglich ist, Einspeisungen zu regulieren. Das ist eine große Chance. Natürlich ist Volt sehr mit an Bord, wenn es um Agrar-PV geht. Da, wo das eben möglich ist, da hat das auch große Vorteile. Also wenn man sich nur mal anschaut, es gibt gute Beispiele auch hier in der Region, die ehemalige Mülldeponie Deiderode zum Beispiel, als da die PV kam und dann hat man dort Schafe, die da untergebracht sind. Schafe haben die Möglichkeit, sich da drunter zu stellen, fressen gleichzeitig da den Bewuchs weg, sodass eben auch die Anlage eben nicht geschädigt wird. Das sind große Chancen, die man nutzen kann. Dafür müssen aber die Fördergelder und der Wille von der Verwaltung da sein, dass es umsetzbar ist.
Ein weiteres wichtiges Thema beim Thema Klima und Energie ist ja auch Windkraft. Das ist, würde ich ja sagen, nochmal umstrittener als die PV-Anlagen. Es gibt auch im Landkreis Göttingen viele Bürgerinitiativen, die sich gegen Windkrafträder bei Ihnen im Ort einsetzen. Wie würden Sie diesen Menschen begegnen, die vielleicht Sorgen haben, dass ihre Immobilien an Wert verlieren oder aus anderen Gründen einfach keine Windkraft in ihren Orten haben möchten?
Begegnen sollte man diesen Menschen einerseits mit Verständnis für Sorgen und andererseits hart gegen Propaganda, die es in dem Bereich gibt. Es werden Behauptungen aufgestellt darüber, was Windkraft alles so tut, die mehr als besorgniserregend sind, weil sie auch einfach nicht wahr sind. Es gibt zum Beispiel wiederkehrend das Narrativ, dass wenn Windkraftanlagen in der Nähe stünden, es gefährlicher wäre als ein Atomkraftwerk. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber das ist einfach völlig wahrheitsverzerrend und auch einfach falsch. Dass gerade hier in einer Region, wo man sich immer so damit rühmt, dass man eben auch Wissenschaftlichkeit hier hat und dass man die Hochschulen hier in der Gegend hat, dass wir es hier dazu kommen lassen, dass wirklich Propaganda teilweise aus weit rechten Zirkeln da so den Diskurs vereinnahmt, ist traurig. Das heißt nicht, dass alle Leute, die sagen, hey, ich mache mir Sorgen, Propagandisten sind. Das stimmt einfach nicht. Was stimmt ist, dass Sorgen, wenn sich solche Dinge verändern, erstmal natürlich sind. Das ist ganz klar. Aber eine aktive Aufklärung, aktive Beteiligung, Chancen zum Mitreden, das ist eine gute Sache. Es ist so, dass sehr häufig die Leute, die ganz, ganz gesprächsführend sich immer daran beteiligen und sagen, Windkraft ist so ein großes Problem hier für die Region, das verschandelt die Landschaft, das ist alles ganz furchtbar. Häufig Leute sind, die ein eigenes ökonomisches Interesse daran haben, dass Windkraft nicht kommt. Ein anderes Ding ist, dass eine wirtschaftliche Beteiligung an neu entstehenden Windkraftanlagen oft dazu führt, dass Leute sehr viel bereiter sind. Dann ist das jetzt so, dass das hier gebaut wird, das ist ja erstmal eine gute Sache.
Dann schauen wir jetzt schon auf den vorletzten thematischen Schwerpunkt, den ich mir vorhin überlegt habe, und zwar zusammengefasst den Bereich Kultur, Sport und Ehrenamt. Volt bezeichnet Kultur und Sport ausdrücklich als, Zitat, Rückgrat des gesellschaftlichen Zusammenhalts, gerade in ländlichen Regionen. Gleichzeitig gehören ja Kultur und Sport häufig zu den Bereichen, bei denen als erstes gekürzt wird und die auch sehr, sehr stark von Ehrenamtlichen getragen werden und eigentlich nur durch diese funktionieren. Wenn Sie jetzt hinter der Aussage von Volt stehen und sagen, Kultur und Sport sind das Rückgrat der Gesellschaft, was würden Sie dann als Landrat konkret dafür tun?
Diese Kürzung verhindern, das ist das Erste. Und nicht nur Kürzung verhindern, sondern es muss mehr Geld für die Vereine bereitgestellt werden. Es muss mehr Geld für Kultureinrichtungen da sein. Es muss mehr Geld dafür da sein, dass Sportvereine funktionieren. Und ich halte es für eine Unart der Fiskalpolitik, sich jedes Mal zu denken, ach, oh, Kultur, da kürzen wir jetzt runter. Die werden sich schon irgendwie selber halten. So ein Theater, das schafft das bestimmt irgendwie von alleine. Wir leben in einer Zeit, in der der gesellschaftliche Zusammenhalt durch extreme Kräfte bedroht ist. Wir leben auch in einer Zeit, in der sehr viel demografischer Wandel stattfindet, in der der Diskurs eine Form angenommen hat, wo beleidigend teilweise noch das Beste ist, was man bekommt, weil man dann zumindest nicht aktiv bedroht wird. Das ist eine große Gefahr, die in unserem politischen Diskursraum einfach existiert. Begegnungsorte, wo Menschen mit verschiedener Herkunft, Menschen mit verschiedenen Lebensrealitäten aufeinandertreffen, sind der Ort, wo sich entscheidet, wie wir als Gesellschaft uns weiterentwickeln. Ich glaube, und da will ich jetzt einmal ganz konkret werden, wir leben in einer Zeit, in der Faschismus wieder einen Aufwärtstrend hat. Ich glaube, die beste Therapie gegen Faschismus ist die Begegnung mit anderen Menschen, die eine andere Lebensrealität haben. Das passiert nun mal entweder in einem Arbeitskontext oder privat. Und im privaten Raum passiert es bei Hobbys, bei Kulturveranstaltungen, passiert es im Sport. Und da Räume zu schaffen, dass Begegnung stattfindet, das muss eine der wichtigsten Prämissen der aktuellen Zeit sein, wenn es um politische Gestaltung geht. Was konkret wollen wir machen? Jetzt habe ich eine schöne Präambel aufgeredet, aber was konkret wollen wir machen? Wirklich mehr Geld ermöglichen. Und auch da, und das ist ehrlicherweise etwas, das sich da durch unser Programm sehr stark durchzieht, wird zu wenig auf Fördergelder zugegriffen, auf die sich eben auch eine Kommune bewerben muss. Wir können die kleinen Kommunen nicht restlos damit alleine lassen, dass wir halt sagen, ja, hier 1000 Einwohner und ihr habt für euren Sportverein irgendwas Cooles, was ihr umsetzen wollt. Den super aufwendigen Prozess, euch darauf zu bewerben, dass das bezahlt wird, das macht ihr jetzt selber. Sondern wir müssen zentral die Gelegenheit schaffen, dass alle Orte im Kreis auf ein zentrales Fördermittelmanagement zugreifen können, was dabei unterstützt, dabei hilft, dass solche Mittel eingeworben werden können. Und das darf dann eben nicht nur für die Kommunen sein, sondern auch, dass ein Sportverein sagt, hey, wir sind jetzt ein Sportverein, der sehr aktiv ist, aber vielleicht auch mal für eine Sportart, die nicht unbedingt nur Fußball ist. So, für Fußball, auch da gibt es oft Finanzierungsprobleme, aber es gibt auch Sportarten, bei denen es teilweise sehr schnell dazu kommt, dass Leute sich das gar nicht mehr leisten können, dass es gar nicht mehr geht, weil es da auch nur etwas seltenere Fördermittel für gibt. Und dann muss es schnell gehen, da muss man sich darauf bewerben können. Dann muss man da die Möglichkeiten haben. Und diese Form, Ansprechpartner zu sein, das ist etwas, das eine Verwaltung braucht. Wir können ja nicht eine Verwaltung sein, die einfach nur so vor sich hin verwaltet und mal guckt, was machen wir irgendwie, sondern wir werden von den BürgerInnen gewählt. Das heißt, wir müssen auch dafür da sein, dass die BürgerInnen zu uns kommen. Wir arbeiten für die BürgerInnen und nicht für uns selber, um irgendwie einen lustigen Machterhalt zu schaffen und irgendwie das Geld so vor uns hin einzustreichen. Das wäre eine naive Art, Politik zu machen.
Dann sind wir jetzt schon bei einem allgemeinen Problem angekommen, und zwar dem Problem Geld. Es ist ja kein Geheimnis, dass der Landkreis Göttingen auch in den nächsten Jahren mit einer hohen Verschuldung rechnet. Sie haben jetzt das Thema Fördergelder angesprochen. Das ist natürlich eine Möglichkeit, die Einnahmeseite ein bisschen zu verbessern. Was sind denn noch andere Möglichkeiten ganz allgemein, um mehr Geld ranzuschaffen?
Ich tue mich immer recht schwer damit, wenn es darum geht zu sagen, ja, wir wollen irgendwelche Steuersätze vor Ort erhöhen oder so, weil es in den Fällen sehr, sehr oft einfach auch die Falschen trifft. Konkret müssen wir uns erstmal fragen, warum sieht es denn mit dem Geld so knapp aus hier in der Region? Ist es so, dass die Leute, wie unser Bundeskanzler so gerne intoniert, auf einmal faul geworden sind oder so und keiner mehr was erwirtschaftet und deswegen gibt es kein Geld mehr? Ist es, wie dann ganz gerne mal beschwichtigend gesagt wird, ja, ist es nur die Inflation, die da irgendwie eine Rolle spielt? Ich würde sagen, das stimmt einfach nicht. So. Das, was eine Rolle spielt, ist, wir haben eine globalpolitische Lage, in der gerade dadurch, dass Treibstoff so wahnsinnig teuer geworden ist durch die Machenschaften von einem rechtsextremen Präsidenten der Vereinigten Staaten, gerade dadurch, dass wir unwahrscheinlich hohe Ausgaben haben für Energieversorgungskosten, auch dadurch, dass sich natürlich dadurch, dass es den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gegeben hat, sehr viel geändert hat wirtschaftlich. Aber der dritte große Faktor ist, dass von Bundesseite Zahlungspflichten nach unten weitergegeben werden. Der Bund bezahlt Sachen nicht mehr, stattdessen soll es das Land bezahlen. Das Land bezahlt Sachen aber auch nicht mehr, teilweise weil sie es gar nicht können und müssen es dann noch weiter runter abgeben. Und da ist es wichtig, dass wir als Kommunen sagen, so geht's nicht mehr. Es kann nicht sein, dass die Kommunen, die ja wirklich das Bindeglied zwischen Mensch und Bund irgendwo sind, dass genau da kein Geld mehr da ist. Natürlich entsteht dann Frustration. Und diese Frustration ist hausgemacht dadurch, dass sich konzentriert wird darauf, gerade Unternehmensinteressen zu schützen auf einem Level, was nichts mit den hiesigen Unternehmen zu tun hat, was nichts mit den Arbeitsplätzen zu tun hat, die hier vor Ort tatsächlich sind. Wir müssen ganz konkret als Landkreis auf das Land zugehen und müssen sagen, Leute, das ist eure Aufgabe. Das ist immer eure Aufgabe gewesen. Und ihr habt euch innerhalb der letzten 10, 15 Jahre überlegt, dass das auf einmal unsere Aufgabe ist. Da wurden Gewerbesteuergeschenke verteilt von Bundesebene. Die Gewerbesteuer geht aber gar nicht an den Bund. Die geht an die Kommunen. Das bedeutet, dass das Geld ist, von dem vergangene Regierungen sich gesagt haben, ach Mensch, ich mache hier nur Bundespolitik. Das betrifft mich ja gar nicht, wenn ich das mache. Das bezahlt ja irgendwer anders. Und jetzt haben wir den Salat, bei uns sind Einnahmen flöten gegangen, weil Geld verschenkt worden ist. Aber es ist nicht bei den Leuten angekommen, die es gebraucht hätten. Das ist nämlich eigentlich die Aufgabe von einer Kommune, dass das Geld da über die bestehenden Steuern reinkommt und dann sinnvoll verteilt wird, damit die Leute, die es brauchen, Unterstützung bekommen. Diese Arbeit ist drastisch erschwert worden, dadurch, dass wir konkret einfach die FDP in der Regierung hatten. Das hat einen Schaden angerichtet, der für die Kommunen wahrscheinlich noch ziemlich lange nachwirken wird.
Jetzt gibt es ja neben der Möglichkeit, sich neue Einnahmequellen zu suchen, auch die Möglichkeit zu sagen, wir sparen oder aber wir verschulden uns weiter. Was wäre denn da Ihr Ansatz zu sagen, wenn jetzt die gestiegenen Einnahmen auch noch nicht reichen würden? Wie würde man dann weitermachen?
Sparmaßnahmen sind natürlich immer so eine Sache. Sparmaßnahmen fangen meistens da an, dass gesagt wird, ja, wir versuchen weniger Papier zu benutzen oder so. Und dann gehen sie weiter dazu, dass essentielle Arbeitskräfte gekündigt werden. Und da müssen wir prioritär vorgehen, dass wir eine Liste aufstellen, welche Ausgaben haben wir konkret, auf welche Sachen müssen wir an der Stelle verzichten. Was zum Beispiel nicht geht, ist, dass wir uns schon wieder für die gewählten Abgeordneten, für die Gewählten in den Gremien, wie es so gerne passiert, in jeder Legislatur mal eben die Diäten erhöhen. Das sollte nicht mehr stattfinden. Zumindest auf absehbare Zeit nicht. Das nächste ist, dass wir gucken müssen, wo haben wir tatsächlich Einsparpotenziale, was eben auch Kosten angeht für laufende Verwaltungsprozesse, die teilweise auch in der Form dann keinen Sinn mehr machen. Es hilft an der Stelle nicht, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe da die fünf Sachen, von denen ich sagen würde, die sind Quatsch, weil so einfach ist es meistens nicht. Ich kann jetzt keine sehr kurze Antwort auf komplexe Fragen geben. Ich würde es aber trotzdem ein Stück weit versuchen. Wenn wir uns anschauen, wofür wir gerade sehr viel Geld ausgegeben haben, dann wird uns auffallen, dass das nicht der soziale Bereich ist. Wo wir gucken können, ist, welche Förderungen für Unternehmen, die durchaus eigenständig tragfähig sind, wir vielleicht nicht unbedingt aufrechterhalten müssen. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie, das klingt jetzt so unternehmensfeindlich, so ich bin beileibe nicht der Meinung, dass wir bei jeder Gelegenheit auf die lokal ansässigen Unternehmen irgendwie nur immer draufgehen müssen. Aber es gibt auch Möglichkeiten, dass wir an der Stelle Geld sparen. Eine andere Sache ist, dass wir auch schauen müssen, was kostet der Erhalt von beispielsweise Parkflächen, wo wir sagen können, dafür können wir auch Geldeinnahmen haben. Ja, es ist natürlich immer ein unattraktives Thema zu sagen, da gibt es Möglichkeiten, Geld reinzuholen. Aber ich denke, dass da eine konkrete Analyse, wo Chancen bestehen, am Ende notwendig sein kann.
Das war ein Interview von Annika Quentin mit Till Jonas Hampe von Volt. Er kandidiert im Kreis Göttingen für das Amt des Landrats.